Am Ende eines Jahres, am Anfang eines neuen Jahres, fragt man sich, wie wird das neue Jahr? Was kommt auf uns zu? Wir haben gerade zurückgeschaut. Und ich glaube, vor einem Jahr, so manches, was wir erlebt haben, hätten wir uns nicht gedacht, hätten wir uns nicht vorgestellt an Gutem oder auch an Schönem, aber auch vielleicht an Schwerem. Und wir wollen uns jetzt Gedanken machen, einfach anhand der Bibel, mit ein paar ermutigenden Stellen zu bestimmten Themen, was die Bibel dazu sagt und wie wir vertrauensvoll mit Gott in das neue Jahr gehen können. Wir sind erschüttert wegen der Vorfälle in der Schweiz. Dort haben junge Leute, viele zwischen 15 und 25 Jahren, in einer Bar Silvester gefeiert und in das neue Jahr hineinfeiern wollen, voller Erwartungen und Vorfreude. Das neue Jahr war gerade erst 90 Minuten alt, als die Katastrophe über sie hereinbrach. Mindestens 40 von ihnen leben nicht mehr und 119 sind teils schwer verletzt. Wie schnell und wie leicht kann sich unser Leben von einem Augenblick auf den anderen verändern? Dürfen wir die nächsten Folien sehen? Wir kennen die alle Salomo, dem Gott ganz viel Weisheit geschenkt hat und er hat viele seine Erkenntnisse in Sprüche und auch in Prediger festgehalten. Und das ist ein Vers, der vielleicht auch dazu passt: Am guten Tage sei guter Dinge und am bösen Tage bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Was kommt auf uns zu, frage ich nochmal, als Gemeinde und auf jeden Einzelnen. Ganz tolle, gute Sachen, Heilung, wenn wir krank sind, oder erlaubt Gott auch Schweres? Wir dürfen planen, hoffen, aber wir können das nicht wissen. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der das weiß und der uns in seiner Hand hält. Eva, würdest du mir die Zettel auch durch die Reihen geben? Die Bibelstellen, die jetzt kommen, also die sind teilweise auf diesem Zettel in tabellarischer Form zu ein paar Themen. Und ich dachte zuerst, dass wir hier uns Zeit nehmen und da einfach persönliche Gedanken ausfüllen dazu. Aber ich glaube, dazu würde die Zeit nicht reichen. Dem einen wäre das zu lang, dem anderen zu kurz. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, mit nach Hause nehmen und auch die Bibelstellen nochmal angucken und selbst eintragen, was euch wichtig ist. Da wäre zunächst das Thema Gesundheit und Sicherheit, was uns oft sehr auf dem Herzen liegt, wo wir uns oft am Anfang eines Jahres fragen, wie wird das werden? Und ich lese mal aus Psalm 103. Von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ups, das sei da zu weit. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, da ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Herr, du hast meine Seele aus dem Reich des Todes geführt. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Im Vaterunser beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. So, wenn wir das mal ganz ernsthaft überlegen, mit dem Brot allein haben wir heutzutage eigentlich weniger Mühe. Wir können aus der Fülle schöpfen. Ganz viele Brotsorten gibt es. Aber wie sieht es aus mit deiner Arbeitsstelle, mit dem Ausbildungsplatz, mit der Schule? Reicht dein Geld bis zum Monatsende? Oder machst du dir vielleicht Sorgen, dein altes Auto rechtzeitig durch ein neues ersetzen zu können, bevor die Reparaturen kommen oder das Handy. Was ist dir wirklich wichtig? Wie steht es um deine Altersversorgung? Jesus sagt in der Bergpredigt: Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, werde sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Ich habe mir mal eine Zeit lang ziemlich Gedanken gemacht über diese Stelle und habe gedacht, ja, ist es dann, soll man sich gar keine Gedanken machen um seine Sicherheit, um seine Vorräte und alles? Ist der Markus da total auf dem Holzweg, wenn er da das Getreide in seiner Scheune ansammelt? Die Vögel brauchen das nicht, die Vögel können das auch nicht. Nee, es geht hier um den Schwerpunkt, dass wir Gottes Reich an erster Stelle stellen. Und es geht ja auch weiter hier mit Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wie viel sind es jetzt? 362 Tage noch. Dann ein anderes Thema, was uns sehr beschäftigt, ist der Friede. Aus der Bibel wissen wir, Weltfrieden hat es zu keiner Zeit in der Geschichte gegeben. Ja, sogar bei der Familie von Adam und Eva war der Frieden ganz schnell futsch. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass es einen solchen Frieden jetzt auch jetzt und in Zukunft nicht geben wird, bis Christus wiederkommt. Und doch sind wir angehalten, Friedensstifter zu sein, um Frieden und Gebet zu ringen. Können wir uns vorstellen, wie schrecklich es in unserer Welt aussehen würde, ohne uns Christen, ohne uns Beter? Wir machen einen Unterschied, ganz, ganz definitiv. Gebet für die Welt und auch für die Menschen in Regierungsverantwortung öffnet Wege, dass die Botschaft von Christus weiter verbreitet wird. Das Erste und Wichtigste, schreibt Paulus an Timotheus, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise, der Herr sei mit euch allen. Frieden untereinander ist auch ein Thema. Und was Frieden angeht, hat Gott uns Vorbildfunktion gegeben, Modellfunktion zugedacht. An unserem Umgang miteinander soll die Welt erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn es möglich ist und soweit es euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist der Band, das euch zusammenhält. Das kann für uns persönlich einfach ein Anliegen sein, wo dieser Friede nicht gegeben ist, wo wir Stress haben miteinander oder mit anderen Leuten in der Familie oder in der Nachbarschaft. Es kann aber auch ein Gebetsanliegen sein, einfach, dass wir da drin wachsen, so wie wir in allen Punkten mit Jesus wachsen und ihm ähnlicher werden sollen, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Das können wir uns vornehmen, persönlich für das neue Jahr. Schließlich möchte ich noch ganz kurz die Jahreslösung nochmal nennen, über die wir ganz am Anfang, schon gesungen haben oder das Lied dazu gesungen haben. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und in dem Lied wurde das schon deutlich, es geht um die letzte Zeit. Es geht um den Zusammenhang aus den letzten Kapiteln der Offenbarung von Johannes. Es ist in erster Linie eine Zukunftsvision und Zusage, betrifft das neue Erbe, das neue Universum, die neue Erde, eine ganz neue materielle Schöpfung, an der wir als Kinder Gottes teilhaben werden. Es ist ein Trost und eine verbindliche Zusage, gerade auch in dieser schwierigen und unsicheren Zeit gerade. Und doch dürfen wir an dieser Stelle auch konkret für uns heute in Anspruch nehmen. Siehe, ich mache alles neu. Wenn wir Gottes Kinder sind, hat er uns schon durch die Wiedergeburt neu gemacht. Er hat uns einen neuen inneren Menschen geschenkt. Und er will uns helfen, dass dieses neue Leben, unser altes Leben, immer mehr in den Schatten stellt. Ich möchte jetzt Gelegenheit geben für eine Zeit der persönlichen Stille, zum persönlichen Gebet. Und ich mache dann danach wieder Schluss, dann machen wir dann wieder weiter. Also nehmt euch einfach Zeit, vielleicht mit dem Zettel oder was immer euch wichtig geworden ist, für das neue Jahr zu beten. Danke, Herr Jesus, für diese Zusage. Du wirst alles neu machen. Du wirst wiederkommen und wir dürfen mit dir in der Ewigkeit leben und dir immer ähnlicher werden oder ähnlich werden. Danke, Herr, dass wir in dieser Gemeinschaft leben dürfen und dass wir darauf hinleben dürfen, und gebrauche du uns im neuen Jahr auch, für unser Dorf ein Zeugnis zu sein, für Menschen ein Zeugnis zu sein und ein Magnet zu dir hin, dass Menschen dich kennenlernen. Gebrauche du uns. Amen.